Ja, schönen Dank, gerade auch nochmal für das letzte Lied, das uns an den Psalm 23 erinnert hat. Den kennen wir ja ganz gut, aber so, wenn man singt und die Inhalte noch einmal so vor sich Revue passieren lässt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Gemeinschaft, was soll's? Ich denke, ich muss mich erstmal entschuldigen für diesen blöden Titel. Das klingt ja so, als ob Gemeinschaft was ganz Furchtbares ist. Weiß auch nicht, wie ich da jetzt so drauf gekommen bin, weil eigentlich finde ich Gemeinschaft was ganz, ganz Tolles, wenn das so gelingt. Das ist einfach super. Und wenn man in den Psalm 133 reinguckt, das ist klasse. Der geht schon so richtig gut los. Psalm 133. Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen. Und da ist ja immer schon drüber gelästert worden oder vielleicht berechtigt, wieso nur Brüder? Das ist ganz klar, die Schwestern sind da auch mitgemeint. Und schon ist es passend, ne? Christiane, du kommst neu dazu in die Gemeinschaft so und darfst mit dazugehören, in Eintracht mit uns gemeinsam hier wohnen, sag ich mal. So, schön, dass du da bist. Und da fällt mir noch was anderes Gemeinschaftsmäßiges ein. Viele wissen, dass mein Sohn, dass der Jonas Donnerstagabend ziemlich akut mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus musste. Stellte sich raus, dass er eine Blinddarmentzündung hat. Und ich möchte mich einfach nochmal an dieser Stelle auch bedanken für alle, die Gemeinschaft gelebt haben, für uns gebetet haben, für ihn gebetet haben und die Ärzte. Es geht ihm gut. Wir hoffen, dass er heute wieder nach Hause kommt. Ja. Aber zurück zu Psalm 133. Genau das will unsere Gemeinde sein und sie verwirklicht es auch. An vielen, vielen Stellen eine geistliche Gemeinschaft. Das wird sichtbar darin, dass uns so diese Gottesdienste mit einer Verlängerung, die Gottesdienst Plus mit gemeinsamem Essen und dann noch die Möglichkeit zusammen zu bleiben, ganz wichtig sind. Uns ist wichtig, auch so Kleingruppen zu haben, wo man sich regelmäßig trifft. Wir haben eine Gebetskette, wenn man irgendwo Not hat, kann man sich an die wenden. Und wir ermutigen auch immer wieder, so ganz unformell so Freundschaften zu leben und miteinander da, füreinander da zu sein. Leider kommt es aber auch immer wieder dazu, dass Christen sich einsam fühlen. Ja, Gemeinschaft ist da und doch fühle ich mich isoliert. Und das war so der Anlass auch mit, warum ich mich entschieden habe, einmal mehr über Psalm 133 zu predigen. Ich habe schon mal darüber gepredigt. Weil der Psalm 133, der zeigt, worum es bei Gemeinschaft eigentlich geht. Das ist der erste Vers. Das ist der ganze Psalm. Er hat die Überschrift in meiner Bibel, ein Lob der brüderlichen Eintracht. Es ist ein Wallfahrtslied und es ist von David geschrieben worden, laut Überschrift. Und er schreibt, seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen. Das ist wie köstliches Salböl, das vom Kopf hinabfließt auf den Bart, auf Aarons Bart, das auf sein Gewand hinabfließt. Nicht wie schön, wenn Öl so dann, stellt euch das mal vor, so runterfließt auf das Gewand, so auf die Hose und so. Das ist wie der Tau des Hermon, der auf dem Berg Zion niederfällt. Denn dort spendet der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. So ist Gemeinschaft. Herrlich, herrlich. Ich komme mal so, kleine Einordnung von diesem Psalm, Psalm 133. Der gehört zu einer ganzen Gruppe von Psalmen, also Psalm 120 bis 134, die gehören zusammen. Das ist wie ein kleiner Psalter im großen Psalter. Das sind 15 Psalmen inmitten von 150 Psalmen, die stehen so für sich. Das sind Wallfahrtslieder. Also das sind die Lieder, die Leute, die Wallfahrer gesungen haben, wenn sie auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel waren. Dreimal im Jahr waren sie ja angehalten, zum Tempel zu gehen. Dort wurde gefeiert, drei große Feste des Jahres, das Passafest, das Pfingstfest und das Laubhüttenfest mit dem Neujahrstag Rosh Hashanah im Herbst. Diese 15 Verse sind klein, also im Schnitt 7 Verse etwa. Dieser ist besonders klein, 3 Verse. Also ganz praktisch auch zum Auswendiglernen, man muss es noch nicht mal dabei haben. Insgesamt deutlich weniger Verse als der längste Vers in den ganzen Psalmen, der Psalm 119, der hat ja 176 Verse. Das ist dann schon eine echte Herausforderung. Nein, die 15, die haben nur 100 Verse oder 101. Klein, praktisch zum Auswendiglernen und immer jeweils mit einem inneren Thema, und die umreißen so das ganze Leben mit Gott. Dieser Psalm 133 ist von David. Oft hat David Psalmen gedichtet, die auf ein bestimmtes Ereignis abzielen. Also kann man genau sehen, da ist er verfolgt worden oder da ist es ihm schlecht gegangen mit seinem eigenen Herzen, er hat sich versündigt und dergleichen mehr. Jetzt steht bei diesem Psalm nicht so genau dabei, wann es entstanden ist, bei welcher Gelegenheit. Das wäre ja ganz schön zu wissen. Es könnte entstanden sein, als es David mit Gottes Hilfe gelungen ist, die ganzen 12 Stämme zu vereinen. Er war ja am Anfang nur der König von einem Teil von Israel. Und ein Nachkomme Sauls war König von dem ganzen Nordbereich, von den vielen Stämmen. Aber er war kein guter König, schwach. Und irgendwann kamen Abgesandte der nördlichen Stämme zu David und sagten: Sei doch unser aller König. Er hat die Stämme vereinigt, und eines der ersten Dinge, die man gemacht hat, ist, man hat Jerusalem belagert und eingenommen, zur Hauptstadt gemacht, und dort hat das Volk, da haben die 12 Stämme gemeinsam Gott angebetet. Und dieses Erlebnis, vorher waren wir getrennt und jetzt sind wir gemeinsam, das ist ein Geschenk. Nun danket alle Gott. Das ist wie 3. Oktober 1990, ne, unsere Wiedervereinigung. Das muss ein super Erlebnis gewesen sein, wirklich ein Höhepunkt. Und das könnte der Anlass gewesen sein, für David eben genau diesen Psalm 133 zu dichten. In der Vergangenheit, wir dürfen nicht denken, dass die Stämme so alle über eins gebürstet sind, so einheitlich irgendwo Stamm 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die waren total unterschiedlich. Es gab ganz kleine Stämme, sehr unbedeutend, arm, überwiegend ländlich, militärisch schwach und so ein bisschen hinterweltlerisch irgendwo in der Pampa. Und es gab Stämme, die waren mächtig und die waren immer vorne weg, die waren hochgebildet. Und es gab immer unter den Stämmen Neid. Da machte sich ein Stamm über den anderen lustig, weil der so einen komischen Dialekt hat. Steht alles in der Bibel drin. Wenn man nur forscht, kriegt man es raus. Und es gab sogar Kriege, echte Kriege zwischen den Stämmen. Sogar einmal ein Vernichtungskrieg aller Stämme gegen einen einzigen Stamm, gegen den Stamm Benjamin. Also eine schwierige Geschichte. Viel Neid, Eifersucht, Misstrauen und Verletzung. Und dann dieses Ereignis. Eintracht unter Brüdern, sie wohnen zusammen. Und dann steht da am Anfang: Seht doch. Seht doch, heißt so viel wie: Jetzt schaut mal genau hin. Lest dann nicht so drüber weg, wie wir halt so Lieder schon seit 20 Jahren kennen, und wir singen das also, sagen wir mal, jeden dritten Sonntag. Dann liest man so drüber weg oder singt drüber weg. Nee, guckt mal genau hin. Untersucht mal sorgfältig, was hier steht in diesem Psalm. Hier geht es deutlich um Gemeinschaft, das ist so das Thema. Und wir denken vielleicht, ach, Gemeinschaft, kennen wir schon. Ich weiß, kenne von A bis Z Gemeinschaft, habe vielleicht die Nase voll von Gemeinschaft, will lieber meine Ruhe haben, oder ich brauche Gemeinschaft nicht. Oder ich weiß genau, wie man, was man machen muss, damit man Gemeinschaft hat, und wie sich eine Gruppe verändern muss, damit da sowas wie Gemeinschaft entsteht. Sowas in der Richtung. Wir wissen, wie Gemeinschaft auszusehen hat. Nee, guck doch mal hin. Guck doch mal genau hin. gut zuhören, dieser Psalm. Ich habe die Predigt eingeteilt in zwei größere Teile, also einen ganz großen Teil, einen etwas kleineren Teil. Teil A, was ist geistliche Gemeinschaft? Bin auf vier Merkmale gekommen. Und Teil 2, was ist das Ergebnis geistlicher Gemeinschaft? Ist auch abgedruckt auf den Handouts, ist auch noch Platz gelassen. Ihr könnt gerne auch Ergänzungen machen, wenn ihr einen Schreiber dabei habt. Kommen wir mal zum ersten Teil. Was ist geistliche Gemeinschaft? Geistliche Gemeinschaft ist gut und geistliche Gemeinschaft ist schön. Ganz einfach, da braucht man keine theologische Ausbildung. Kann man jeder, nur wer lesen kann, der kommt ja schon drauf. Wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen. So definiert die Bibel Gemeinschaft. Und gut ist ein bisschen was anderes als schön. Es geht in dieselbe Richtung, aber es ist nicht ganz dasselbe. Gemeinschaft ist gut. Das heißt, es ist eine objektive Realität. Ich sage mal so, Vollkornbrot am Morgen ist gut, aber nicht unbedingt schön. Ja, es tut dem Körper gut, ne? Aber vielleicht mögen die Geschmacksknospen doch lieber was anderes am Morgen. Es ist eine objektive Realität. Ja, Gemeinschaft ist gut, es ist ethisch gut. Es tut der Seele gut. Es tut der Persönlichkeit gut. Es ist aber auch schön. Schön wie ein frisches Brötchen mit Erdbeermarmelade. Ja? Also man merkt auch, es ist ein Erlebnis, irgendwas Positives, ein positives Erlebnis. Ah, ja, Hauskreis, wow, das hat mir richtig gut getan. Heute war es schön. Es war gut und es war schön. Es fühlt sich gut an. Es hat Spaß gemacht. Ja, es darf auch Spaß machen. Wenn mir Gemeinschaft unangenehm ist, dann ist das nicht schön. Dann fehlt noch irgendwie was. Dann ist das nicht in Ordnung. Das ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warum ist das manchmal so? Könnte sein, da bin ich am Raten, weiß ich nicht. Wenn der ein oder andere von euch sagt, ist mir nicht so angenehm, könnte es daran liegen, dass wir alle einen natürlichen Hang zum Individualismus haben, auch. Einerseits wollen wir gerne Gemeinschaft haben. Ich bin fest der Überzeugung, wenn ich jetzt fragen wollte, wer ist für Gemeinschaft, wer findet das gut, gehen alle Hände hoch. Aber wenn ich jetzt fragen sollte, wer von euch wäre gerne unabhängig, würden auch alle Hände hochgehen. Und da haben wir ein Problem, weil das nicht immer deckungsgleich ist. Wir wären alle gerne auch unabhängig. Wir feiern unsere Individualität, unseren Individualismus. Einerseits will ich unbedingt dazugehören und andererseits will ich jederzeit mein eigener Herr sein, will unabhängig sein. Eins der größten Erlebnisse von Gemeinschaft im vergangenen Jahrhundert, also im ersten Teil meines Lebens, zähle ich vergangenes Jahrhundert dazu, also den Teil, den ich erlebt habe davon, war die Schneekatastrophe im Winter 1979. Da ist alles ausgefallen, was man sich nur vorstellen konnte. Kein Strom, es gab Fahrverbot, man konnte nicht einkaufen. Es war Not da überall und da haben viele, wie auch die Erfahrung gemacht, wie gut ist es, dass wir Nachbarn haben. Wie gut. Wir waren abhängig voneinander, das hat zu Kommunikation geführt, wir haben Sachen getauscht, wir haben uns gegenseitig geholfen. Die Jahre davor, die waren angefüllt mit, ja, der eine legt sich einen Fernseher zu, der andere legt sich ein eigenes Auto zu. Lauter Sachen, die so die Unabhängigkeit und den Individualismus ausmachen. Wir möchten gerne unabhängig sein. Das führt aber dazu, dass wir den anderen nicht mehr fragen müssen. Das führt dazu, dass es zu weniger Kommunikation gibt und automatisch dann auch zu weniger Gemeinschaft. Ist die Kehrseite, müssen wir wissen. Also für mich heißt das, gegenseitige Abhängigkeit auch einmal wagen. Nicht unbedingt immer so unabhängig sein wollen. Zugeben, ich brauche Hilfe. Das zweite Merkmal, Gemeinschaft ist eine Erfahrung mit Geschwistern. Es steht ja, wo Brüder, wir gucken genau hin, nicht irgendwelche Leute, sondern Brüder und Schwestern sind mit gemeint, sind wirklich mit gemeint hier. Dann, wenn man noch genauer hinguckt, kommt man auch da drauf. Christ werden heißt, in eine Familie hineingeboren werden, wie bei einem richtigen Menschen. Ein Mensch wird normalerweise in eine Familie hineingeboren. Er steht nicht einfach so allein da in der Welt. Wenn nicht, dann hat er ein Problem. Dann unternimmt der Staat etwas und guckt, dass er in eine Pflegefamilie kommt. Aber normalerweise gehört man schon gleich zu einer Familie. Kein Christ ist ohne. Hier in der Familie ist Geborgenheit. Hier wird man angenommen. Hier ist man auf der gleichen Ebene. Man muss sich kämpfen, so ums Dasein. Ja, hier sind wir angenommen, auch wenn wir die Kontrolle über unsere Finanzen verloren haben. Wir bleiben Bruder oder Schwester. Also im Alten Testament, da war es so, dass die zum Volk Israel gehörten, als Brüder oder Schwestern schon bezeichnet wurden. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Und wenn man sich das Gesetz anguckt, gerade im 5. Buch Mose, wird man da fündig, wo was steht von Brüdern oder Schwestern. Da wird der sich vollkommen überschuldet hat, also der insolvent ist, würden wir heute sagen, bankrott, immer noch als Bruder bezeichnet. Hier darf man falsche Entscheidungen im Leben getroffen haben und man bleibt ein Bruder oder eine Schwester. Hier darf man auch gebunden sein, vielleicht auch in Süchten gebunden sein und man bleibt ein Bruder und eine Schwester. Toll, nicht? Wirklich? Oder? Die Schattenseite ist, wenn das so ist, dann treffe ich ja auf lauter so Leute, wenn ich in Gemeinschaft komme. Also dafür brauche ich ja nicht nur mir zugestehen, diese Dinge, sondern muss ich dem anderen ja auch zugestehen. Und so ist es ja. Meine Freunde kann ich mir ja selber aussuchen. Ich kann da so einen Stammtisch kann ich mir beitreten, so, wo die Leute sind, die mit mir auf einer Linie sind. Aber Geschwister, meinen Bruder habe ich mir nicht ausgesucht. Und ihr habt euch eure Geschwister nicht ausgesucht. Und in der Gemeinde ist das auch so. Puh, wie geht es unter Geschwistern zu? Gucken wir in die Bibel rein. Gibt es da tolle Modelle, wie Geschwister miteinander leben? Erste Geschichte, Kain und Abel. Naja. Dann gibt es noch mehr Geschichten. Ne? Isaak und Ismael. Auch nicht viel besser. Jakob und Esau, keine Steigerung. Oder Josef und seine Brüder, auwei. Gehen wir ins Neue Testament hinein. Jesus ist kein Einzelkind gewesen, er hat Brüder und Schwestern gehabt. Und die einzige Stelle, wo die auftauchen, ist die Stelle, wo sie ihn für verrückt halten und ihn abhalten wollen, seinen Dienst zu tun. Tolles Modell, ja. So sind Geschwister. Jeder ist schnell beleidigt, eigensinnig, eifersüchtig um Papas oder Mamas Zuwendung. Die Persönlichkeiten sind auch unterschiedlich, kann ich bestätigen, von meinen eigenen Kindern. Sehr unterschiedlich. Es ist wie bei uns in der Gemeinde. So unterschiedlich sind wir auch. Und Probleme haben wir auch viele, ganz unterschiedliche. Und doch sind wir Brüder und Schwestern. Wir sind auch nicht immer nett zueinander. Kommt auch so vor. Wir hören nicht auf mit Sündigen, nur weil wir jetzt an Jesus gläubig geworden sind. So schnell geht das nicht. Und mancher kriegt es ja nie hin. Wir sind erschreckend normal. Immerhin, wir sind Brüder und Schwestern. Wir erfüllen die Bedingungen, die hier in dem Psalm 133 genannt sind, und wir sind miteinander unterwegs. Und genau das, was hier im Psalm 133 geschildert ist, kann auch auf uns zutreffen. Es sind Geschwister, also anstrengend, aber ja, das ist der Grund, warum Gemeinschaft erstmal ja, für den einen vielleicht nicht so attraktiv sind, aber andererseits die Verheißung, die gehört dazu. Und das Dritte ist, da steht in Psalm 133 ja nicht, wo Brüder sich gelegentlich mal treffen, wenn sie gerade Bock haben, sondern da steht, wo sie in Eintracht miteinander wohnen. Miteinander wohnen. Das ist ein Unterschied. Man ist wirklich auf Dauer zusammen, wie in einer Gemeinde. Wirklich auf Dauer. Und aufgrund einer Entscheidung für Christiane war das eine Entscheidung, die hat sie sich wirklich durch den Kopf gehen lassen. Reiflich überlegt. Es hat ein Tag oder wie zwei Tage gedauert, so nach dem Kurs, wo du dir das nochmal so gründlich überlegt hast. Willst du das wirklich? Und hast dann angerufen und gesagt, ja, ich will es wirklich. Ja. Und für uns war es auch hoffentlich eine Entscheidung, bei der wir es uns nicht leicht gemacht haben. Man hat einen tatsächlichen Treffpunkt. Wir sind hier zusammen jetzt sonntags. Wenn man in einen Hauskreis geht, hat man auch wirklich einen tatsächlichen Treffpunkt. Man ist nur nicht einfach nur so im Geiste irgendwo zusammen. Man sagt nicht, ja, so im Geist gehören wir halt schon zusammen, sondern ganz real. Der Gegenentwurf ist, naja, muss mal abchecken. Ne? Also ich werde mal lieber nicht Mitglied, sondern ich, solange es gut geht, ja, bleibe ich. Stell mir aber jedes Mal so die Frage, will ich wieder hingehen? Stell mir jedes Mal so die Frage, welchen Sinn hat das? Das wäre der Gegenentwurf dazu. Dieses in der Schwebe bleiben, dieses nicht ja, nicht nein, sondern ein vielleicht. Gott macht es anders. Gott hat bei der Schöpfung nicht nur einfach einen Menschen gemacht, den Adam, sondern er hat ein Menschenpaar gemacht. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Keine gute Sache. Sonst ist alles gut, aber dass der Mensch allein ist, ist nicht gut. Und so kam es dann zur Erschaffung der Frau von Eva. Jesus macht es genauso. Er beruft 12 Jünger, die 3 Jahre lang mit ihm zusammen sind. Die haben alles miteinander geteilt. Wirklich, sie waren wie Brüder, die manches miteinander ausgehalten haben. Bis zuletzt. Weiter hinten in der Bibel, stößt man auf den Hebräerbrief. Manchmal versteht man nicht so viel davon, vor allen Dingen, wenn man keinen Kommentar hat. Aber eins versteht man dann doch in Kapitel 10. Da ahnt man, oh, hier hat es gebröckelt in der Gemeinde. Da bleiben Leute weg, die kommen nicht mehr. Und der Verfasser vom Hebräerbrief hat das als Problem erkannt und angesprochen. In Vers 25 steht, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Ermuntert einander. Heißt nicht, das Gegenbild zum Wegbleiben ist, ja, dass man jetzt anfängt und ausschwärmt und Leute ermuntert, wieder zu kommen, sondern wieder kommen und einander ermuntern. Nicht einfach nur so die Sitze zu wärmen, sondern einander ermuntern, einzuladen, für sie da zu sein. Das hat so einen herzlichen Klang, dieses Ermuntern. Warum fühle ich mich isoliert, statt dass ich auf Dauer zusammen bin mit meinen Geschwistern? Möglich, dass ich mich als Besucher verstehe. Ich bin gut darin, alles zu beurteilen, ist dies gut oder ist es schlecht? Aber weniger gut, die Gemeinde und die Gemeinschaft aufzubauen, indem ich da bin, indem ich helfe, indem ich meinen Beitrag leiste. Das ist doch was anderes. Oder ich suche mir meine Freunde aus, meine Komfortzone, da, wo meine Bedürfnisse gestillt werden. Und wenn ich diese Komfortzone nicht finde, naja, dann gehe ich halt irgendwo, wird es schon eine Gemeinde geben, die mir das bieten kann. Die Grundlage für unsere Gemeinschaft ist nicht, weil der eine oder andere so oder so ist, sondern Die Grundlage ist Jesus, ist unsere Beziehung zu Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Ich muss mich an ihn halten. Wenn ich mich aber an ihn halte, dann stoße ich automatisch auf so Leute, die Brüder und Schwestern sind. Das vierte, Gemeinschaft ist ein Geschenk Gottes. Das machen wir richtig deutlich in den Versen 2 bis 3. Das ist wie köstliches Salböl, das vom Kopf herabfließt auf den Bart, also auf Aarons Bart, das auf sein Gewand hinabfließt. Das ist wie der Tau des Hermon, der auf den Berg Zion hinabfließt. Denn dort spendet der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Hier kommt im Original, im Hebräischen, dreimal dasselbe Wort vor, hinabfließen. Sowohl bezogen auf das Öl, als auch bezogen auf den Tau vom Hermon. Und das ist kein Zufall. Das bedeutet etwas. Wenn wir uns mal dem Öl zuwenden, dann sind das unglaubliche Mengen von Öl, die notwendig waren, damit der Hohepriester gesalbt wurde für seinen Job, für seine Aufgabe. Aaron war ja der erste Hohepriester, der hat wirklich förmlich darin gebadet. Aber auch muss es eine ordentliche Menge Tau gewesen sein, wenn die sogar, wenn vom Hermon Tau runterkommt, ist ziemlich weit entfernt vom Zion, ne? Es sind 180 oder wie viel Kilometer Luftlinie. So in der Ecke. Man ist lange unterwegs, der Hermon, da an der Grenze zum Libanon, 2700 Meter hoch. Der Tau fließt runter und der Zion ist lang weit, weit weg und ist auch nur so auf 900 und Meter. Also es deutet an, es geht hier um eine gewaltige Menge, um eine unnatürlich hohe Menge. Und es fließt herab, es kommt von oben, steht symbolisch für, es ist nicht irdisch, es kommt von oben, von noch weiter oben, vom Himmel. Vom Himmel kommt es. Übertragen auf die Gemeinschaft sagt mir das, es ist ein Geschenk von oben. Es ist ein Geschenk Gottes, noch bevor wir irgendwie uns einbringen in die Arbeit an der Gemeinschaft. Das Erste ist, es ist ein Geschenk von Gott. Ich möchte euch empfehlen, wenn ihr das nächste Mal zum Hauskreis geht, dass ihr mal nicht so an das Problematische denkt oder an eure Aufgaben oder so, noch bevor ihr jemandem die Hand gebt, dass ihr denkt, so, boah, ein Geschenk von Gott. Das kann nur ein gutes Geschenk sein. Gott, ich bin dir so dankbar für die Gemeinschaft, die ich heute haben werde. Vielen, vielen Dank. Als allererste Maßnahme. Und dann kann alles andere ja auch kommen. Ja, jetzt muss ich gerade mal meinen Punkt finden. Geschenk von oben, genau. Warum fühle ich mich so allein in Gemeinschaft? Es könnte sein, weil ich von der Maschinenbauerfraktion bin. Ich meine damit von der Fraktion, die Gemeinschaft erzwingen will, zusammenschrauben will. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Selber irgendwie herstellen will, selber machen will. Ich verstehe mich als Gruppenmacher und die Gruppe ist so das Werkstück, das vor mir ist und dann mache ich da was mit, schraub's los, schraub's wieder zusammen. Wenn ich meine Gruppe so sehe, dann gehöre ich ja eigentlich gar nicht dazu. Dann ist die Gruppe so ein Objekt, ja, und ich bin das Subjekt, der Schöpfer oder so. Dann habe ich selber gar keine Gemeinschaft. Das ist mal klar. Ein Geschenk ist was ganz anderes. Ich kann es nur annehmen, ich kann es nicht machen. Ich muss es aber auch annehmen. Wenn ich die unvollkommene Gemeinschaft, unvollkommen, weil die Leute unvollkommen sind, weil ich selber auch meine Begrenzungen habe, schlimme Erfahrungen, vielleicht auch mit Gemeinschaft in der Vergangenheit. Ja, wenn ich die unvollkommene Gemeinschaft als Gottesgeschenk annehme, werde ich ganz dankbar sein. Und danke nochmal, Oskar, dass du das erzählt hast am Anfang mit der alten Dame, mit der Dankbarkeit, wie sie das so gesagt hat. Da ist viel Wahres dran. Gemeinschaft ist nicht erzwungen, sie ist von Gott gegeben. Der Dietrich Bonhoeffer, der Widerstandskämpfer und Theologe, hat es geschrieben in seinem gemeinsamen Leben: Wir vergessen leicht, dass die Gemeinschaft von Christen eine Gnadengabe ist. Darum soll der, der bisher das Vorrecht hatte, ein gemeinsames Leben mit anderen Christen zu führen, Gottes Gnade von Herzensgrund preisen, schreibt er. Es ist also wie so oft im Leben eine Einstellungssache. Die Frage ist, finde ich, dass die Leute hier im Raum zu unvollkommen sind, als dass ich mit ihnen Gemeinschaft haben kann? Das wäre schlecht. Sicher, jeder ist irgendwo auch ein Projekt. Jeder ist irgendwo auch wie ein unaufgeräumtes Zimmer, liegt alles durcheinander und nicht im Regal, da wo es hingehört. Aber zuallererst ist er ein Geschenk Gottes. Zuallererst, ich kann das nicht laut genug betonen, ein Segen, dass es eine Freude ist. Und wenn ich dafür offen bin, dann können Wunder passieren. Wir haben gesagt, Gemeinschaft ist einer der 5 Aufträge. Und das ist irreführend. Es ist ein Geschenk, das unsere Berufung ist. Also es ist unsere Berufung, dieses Geschenk anzunehmen und in dieser Berufung zu leben. Es ist also viel mehr eine Gabe als eine Aufgabe. Aber freilich gehört beides zusammen. Ja, soweit zur Definition, was Gemeinschaft ist. Ihr habt die 4 Punkte beisammen. Sie ist gut und schön auch. Sie besteht aus der Beziehung unserer Geschwistern und sie ist auf Dauer angelegt und sie ist, ja, letzter Punkt habe ich jetzt wieder. Wo steht's? Ein Geschenk Gottes. Ja. Kann man nicht genug betonen. Dann, was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Das Ergebnis geistlicher Gemeinschaft. David sagt, erstens, es ist wie Öl. Er sagt, zweitens, es ist wie Tau. Und drittens, es bringt ewiges Leben für viele. Für die Ölung des Priesters, ich sagte schon, sind Mengen verwendet worden. 15 Kilogramm Grundstoffe. Für die Ölung von einem. Ihr lieben Männer, stellt euch euer Fläschchen Rasierwasser vor. Und ihr verwendet das. Und ihr macht ein bisschen zu viel drauf. Ihr meckert eure Frau. Du riechst wieder wie ein Parfümladen oder was weiß ich. So, jetzt aber stellt euch vor, 15 Kilo. Wahnsinn. 15 Kilo. So viel. Es war so viel, dass das ganze Gewand getrieft hat. Zu diesem Gewand gehörten auch eine Platte vorne, wo Edelsteine und Halbedelsteine drauf waren. Und jeder Edelstein repräsentierte einen Stamm. Da waren sie richtig ordentlich schachbrettartig miteinander zusammen. Der Riesenstamm Juda, der mickrige kleine Stamm Simeon und alle Stämme, so unterschiedlich wie sie waren, aber hübsch ordentlich aneinandergereiht und sie haben alle Öl abgekriegt. Alle Öl abgekriegt. Öl steht für Heilung, ganz werden. Ich sagte schon, manche Stämme waren nicht so wichtig, aber wenn das Öl auf sie alle herabfloss, dann spielte das keine Rolle mehr. Das Heil war für alle. Von echter Gemeinschaft geht heilende Wirkung für alle aus, egal was für unterschiedliche Charaktere da zusammenkommen. Also die von als Gabe Gottes angenommen wird, die Gemeinschaft. Der zweite Punkt ist, es ist wie Morgentau von Hermon. Hermon, ganz hoch, da ist immer Schnee auch, kann man Wintersport treiben. Und da kommt Tau, es kann viel Tau sein. Und dieser Tau fließt durchs ganze Land bis zum Zion. Auch wieder das gleiche Bild. Nur eben, dass Tau ein bisschen wie anders wirkt als Öl. Öl heilt. Öl heilt und Tau erfrischt, erquickt. Da lebt man wieder auf. Ein bisschen anderes Bild. Und schließlich das dritte, der evangelistische Effekt. Gemeinschaft resultiert in ewiges Leben. Es gibt da, wir haben gesagt, 5 Aufträge, ne? Und ein Auftrag ist Gemeinschaft und ein anderer Auftrag ist Evangelisation. Wir haben es auch so hübsch aufgetrennt. Das eine ist das, das andere ist das. Aber es gibt in Wirklichkeit Überschneidung und Überlappungen sogar. Es gibt Schnittmengen. Und so ist das auch hier zwischen der Berufung zur Gemeinschaft und der Berufung zur Evangelisation. Es gibt Berührungspunkte. Jesus betet in seinem letzten Gebet für die Jünger um ihre Einheit. Das staunt man. Also wenn man nur noch einen Tag zu leben hat, weiß nicht, wofür ihr so beten würdet, aber ihm war das wichtig, für die Einheit der Jünger zu beten. Auch für die, die zu dem Zeitpunkt noch gar keine Jünger waren, aber später dann dazukommen. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, betet er, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Ihr dürft es auf eure Kleingruppe übertragen und beziehen oder auf Gemeinde als Ganzes oder eure, die Menschen, mit denen ihr viel zu tun habt. Echte Gemeinschaft zieht Menschen an. Echte Gemeinschaft ist attraktiv. Und wenn dann in dieser Gemeinschaft auch noch die Wahrheit über Jesus gesagt wird, so wie Luca vorhin die Wahrheit über Jesus gesagt hat, dann können die Menschen eine Beziehung zu Gott bekommen. Also ich meine, es ist erstmal attraktiv, ne? Die Leute sagen, oh ja, möchte ich auch bei sein. Aber das macht sie natürlich noch nicht zu Christen. Ist klar, man kann ja die Botschaft nicht riechen. Die kann man nur hören. Und die muss dann auch gesagt werden. Das muss dazukommen, das ist klar. Aber der erste Schritt ist gemacht. Mein Punkt ist, Gemeinschaft ist nicht nur gut, sie ist auch schön, sie ist ein Erlebnis mit Geschwistern, sie ist von Dauer und sie ist ein Geschenk und sie zieht Menschen an. Sie zieht Menschen an und ist attraktiv. Eure Gruppe kann total attraktiv sein, noch bevor ihr euch irgendwelche Maßnahmen überlegt. Wo Gemeinschaft gelebt wird, ist Heilung, ist Erfrischung da wie Morgentau. Und manchmal darf diese Gemeinschaft auch das Wunder des ewigen Lebens erleben, wie das so überspringt auf eine andere Person. Das würde ich mir ja mal wünschen, wenn wir hier so ein Zeugnis hätten, an einem Zeugnissonntag, wo jemand sagt, also in meinem Hauskreis, da habe ich Jesus kennengelernt. Das war der Tag meines Lebens. Wer Appetit auf Kleingruppe bekommen hat, dem empfehle ich, bei den 40 Tagen doch mal mitzumachen. An einer Kleingruppe auf Zeit für sechs Treffen. Oder sprecht einmal über diesen Psalm im Hauskreis. Bin sicher, er sorgt für Gesprächsstoff. Amen.